Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Das deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen wählt und das macht auch Berlin nervös. Wir schauen auf die ersten Prognosen, die jetzt in diesem Augenblick veröffentlicht werden. Dann Gespräch der allerletzten Chance in Athen und wie die griechischen Zustände Irland beeinflussen.
I think that is giving the people of this country a clear picture of what the future will look like.
Dublin drohe Gleiches, meint der irische Vizepremier. Erfolg für Ostschweizer Sportler. An der Kunstturn-Europameisterschaft in Brüssel gewinnt Julia Steingruber aus Gossau am Sprung Bronze. Und der Fußballclub St. Gallen schafft den Aufstieg in die beste Spielklasse. Dann in Syrien machen sich Al-Qaida-Ableger breit.
We do estimate the number of those groups, but 800 or 1000.
Ein libanesischer General schätzt die Zahl dieser Islamistengruppen auf bis zu 1000. Und schließlich geht's in die USA. Mormone mit Romney zu Besuch bei Christen. Aber das ist kein Sonntagsspaziergang. Echo der Zeit, am Mikrofon Simon Fatzer. Das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen wählt und das hat immer auch Bedeutung für Berlin. In Düsseldorf muss Ministerpräsidentin Hannelore Kraft von der SPD nicht wirklich zittern, aber spannend ist, welche Koalition sich mit dem Resultat dann schließen lässt. Vor wenigen Augenblicken ist die erste Prognose veröffentlicht worden. Kaspar Selk konnte da kurz ein Auge drauf werfen. Kaspar Selk, was zeigen denn diese ersten Prognosen?
Ein ziemlich sensationelles Resultat. Die SPD gewinnt diese Wahl mit 39% der Stimmen. Das ist deutlich mehr, als man in Meinungsumfragen erwartet hatte. Und vor allem die CDU, die ja mit einem prominenten Spitzenkandidaten aus Berlin, Norbert Röttgen, angetreten war, die kommt auf 26%, das ist ein Desaster für die CDU. Die Grünen kommen auf 12%, das ist ein erwartetes Resultat. Die Piraten 7,5%, ein bisschen schwächer als erwartet. Und die FDP schafft den Einzug in den Landtag mit 8,5%. Das ist sehr viel gemessen daran, dass die vor zwei Monaten noch auf 2% unten waren.
Jetzt natürlich die große Frage nach den Koalitionen, vor allem Rot-Grün. Reicht das für Rot-Grün?
Das reicht sogar locker. Die kommen auf eine deutliche Mehrheit im Landtag. Also die erwartete ganz, ganz knappe Entscheidung. Nach allen Meinungsumfragen hat man mit einem sehr spitzen Rennen gerechnet. Davon ist überhaupt nicht mehr die Rede. Denn der rot-grünen beabsichtigten Koalition reicht es locker.
Wir kommen auf diese Wahlen zurück. Wir wollen wissen, woran hat es gelegen, dieses Desaster der CDU in den ersten Prognosen. Wir analysieren das alles, aber zuerst hat jetzt Konrad Muschk noch die Nachrichten des Tages.
Der Konflikt in Syrien droht auf das Nachbarland Libanon überzugreifen. Wie die Sicherheitsbehörden meldeten, gab es in der libanesischen Hafenstadt Tripoli Gefechte zwischen Sunniten und Anhängern des Alawitenregimes von Syriens Präsident al-Assad. Dabei seien zwei Personen getötet worden. Auch in Syrien selber kam es zu Zwischenfällen. Gemäß der Opposition sollen Soldaten drei Menschen getötet haben. In Afghanistan ist ein hochrangiger Friedensvermittler ermordet worden. Arsalan Rahmani wurde in der Hauptstadt Kabul erschossen. Damit ist 8 Monate nach der Ermordung von Ex-Präsident Rabbani ein zweites Mitglied des Hohen Friedensrats umgebracht worden. Das vor 2 Jahren gegründete Gremium strebt eine Aussöhnung mit den Taliban an. Diese lehnen die Verantwortung für das Attentat ab. In Spanien hat Ministerpräsident Rajoy die Sparpolitik seiner Regierung als notwendig bezeichnet. Angesichts der Arbeitslosenrate von fast 25% sagte Rajoy, seine Regierung treffe die notwendigen Maßnahmen. Angesichts des radikalen Sparkurses hatten gestern in ganz Spanien mehr als 70.000 Personen demonstriert. Die letzten der Empörten wurden von der Polizei am Morgen von Madrids zentralen Platz Puerta del Sol vertrieben. In den Städten Neuenburg und La Chaux-de-Fonds bleibt es bei Regierungsmehrheiten links der Mitte. Das zeigen erste Ergebnisse der Gemeindewahlen im Kanton Neuenburg. In der Neuenburger Stadtregierung hat die SP weiterhin 2 Sitze, die Grünen 1 und die FDP 2. In La Chaux-de-Fonds sind die Grünen auf Kosten einer SP-Vertreterin in die Stadtregierung eingezogen. In der fünfköpfigen Exekutive haben PDA, SP, Grüne, FDP und SVP jetzt je einen Sitz. 20 Jahre nach dem Beitritt Liechtensteins zum europäischen Wirtschaftsraum EWR zieht Regierungschef Klaus Tschütscher eine positive Bilanz. Der EWR habe zu einem Boom geführt, wie ihn selbst die kühnsten Befürworter nicht erwartet hätten, sagte Tschütscher der NZZ am Sonntag. Die Liechtensteiner Volkswirtschaft biete heute 33.000 Arbeitsplätze bei einer Einwohnerzahl von 36.000. Die Nachteile des EWR sieht Tschütscher in der Menge an Regulierungen, die gefordert würden. Zum Sport. An den Turn-Europameisterschaften in Brüssel hat Julia Steingruber die Bronzemedaille erkämpft. Mehr hat Rachel Mürit.
Die 18-Jährige belegte im Sprungfinal den dritten Platz hinter der Rumänin Sandra Ispasa und der Deutschen Oksana Czusovitina. Damit ist Julia Steingruber nach Ariela Käslin erst die zweite Schweizerin, die an einer Europameisterschaft eine Medaille gewinnt. Im Fußball steigt der FC St. Gallen in die Super League auf. Die Ostschweizer gewannen ihr Auswärtsspiel gegen Locarno mit 2:0 und können damit von den Verfolgern Aarau und Bellinzona in der Challenge League nicht mehr eingeholt werden. In der Super League trennen sich Thun und die Berner Young Boys im Derby mit 2:2 unentschieden. Zürich verliert gegen Servette mit 0:1. Die Zürcher waren wegen einer gelb-roten Karte eine Halbzeit lang nur zu 10 auf dem Platz. Beim Final vom Tennisturnier in Madrid hat Roger Federer gegen den Tschechen Tomáš Berdych den ersten Satz mit 3:6 verloren. Im zweiten Satz führt der Schweizer mit 5:4. Erstmals hat ein Fahrer aus Venezuela einen Formel-1-Grand-Prix gewonnen. Williams-Pilot Pastor Maldonado verwies beim Großen Preis von Spanien den Ferrari von Fernando Alonso auf den zweiten Platz. Dritter wurde Kimi Räikkönen im Lotus. Der Sauber-Pilot Kamui Kobayashi wurde Fünfter. Sein Teamkollege Sergio Perez schied kurz nach dem Start aus. WM-Leader ist nach wie vor Red Bull-Pilot Sebastian Vettel, der heute Sechster wurde. Und der Schweizer Mountainbiker Nino Schurter hat das Weltcuprennen im tschechischen Nové Mesto gewonnen. Im Cross-Country ließ er den Tschechen Jaroslav Kulavi und den Südafrikaner Barry Stander hinter sich. Außerdem schafften es drei weitere Schweizer in die Top 8. Ralf Neff wurde Fünfter, Fabian Giga Siebter und Florian Vogel Achter.
Das Wetter. Morgen ist es meist sonnig. In der Früh gibt es im Norden verbreitet Bodenfrost. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad, im Süden bei 20 Grad. Verkehrsinfo DRS von 18.07 Uhr, die Verkehrsübersicht in Kurzform. In der Region Zürich auf der A1 in Richtung Bern weiterhin mehrere Kilometer Stau zwischen dem Brütiseller Kreuz und Weiningen, dies wegen eines Unfalls im Gobris-Tunnel. In der Westschweiz auf der A1 in Richtung Genf zwischen Obern und Roll Stau wegen eines Unfalls, der linke Fahrstreifen ist gesperrt. Und im Tessin circa 3 Kilometer Stau und etwas weniger als eine Stunde Wartezeit vor dem Gotthardtunnel in Airolo in Richtung Norden.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Landesmuttertag in Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft auf der Siegerstraße. Und was ist mit den Verlierern? Weiter geht's um Griechenland, um Irland und um Mitt Romney in den USA. Dann die große Ernüchterung in der Big Society. 2 Jahre liberal-konservative Wende in Großbritannien. Darum geht es in der Wochensendung International um 18.30 Uhr, also gleich im Anschluss an dieses Echo der Zeit. Im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen kann sich SPD-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft auf weitere Jahre im Amt in Düsseldorf freuen. Die ersten Prognosen zeigen ein klares Resultat. Die SPD liegt bei 38%. Kasper Selg in Berlin. Was macht die Frau zu einer so deutlichen Siegerin?
Sie ist eine starke Frau. Sie hat 2 Jahre lang eine Minderheitsregierung geleitet und hat trotzdem Gesetze immer wieder durchgebracht in verschiedenen Koalitionen. Sie hat immer mit allen Parteien geredet. Sie ist mit allem im Gespräch geblieben und sie hat die sehr, sehr hektische und antagonistische Politik in Nordrhein-Westfalen sehr stark versachlicht. Jetzt nach diesem Resultat ist sie natürlich Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, aber es gehen jetzt auf den verschiedenen Fernsehsendern schon die Diskussionen los. Ist sie nicht vielleicht sogar die stärkere Figur als die bisher gehandelten Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl im nächsten Jahr? Also sie ist eine überzeugende Figur, die im Wahlkampf Bürgernähe, aber gleichzeitig auch Prinzipientreue demonstriert hat und sehr gut damit angekommen ist.
Und dabei hatte sie ja einen prominenten Herausforderer aus Berlin. Umweltminister Norbert Röttgen wollte für die CDU den Erfolg heimtragen. Er hatte nicht nur keine Chance, die Prognosen reden von 26%. Das ist eine eigentliche Pleite. Was ist da schiefgelaufen?
Er hat zum einen eben diese Frage nie beantwortet, ob er überhaupt in Nordrhein-Westfalen bleibt, falls er verlieren und nicht Ministerpräsident würde. Das hat ihm schon vor Beginn an immer geschadet. Die Frage ist ungefähr 100 Mal gekommen. Er hat sie 100 Mal nicht beantwortet. Er hat einen schwachen Wahlkampf geführt. Er wirkte steif, er wirkte unkommunikativ. Er hatte auch unglaubwürdige Positionen. Er hat immer nur das eine Thema in den Vordergrund gestellt. Sparen, sparen, sparen. Aber er hat nie gesagt, wo er sparen würde. Also er hat ein absolutes Debakel erlebt. Er war bisher die kommende starke Figur in der CDU. Das ist er nicht mehr. Er ist jetzt ziemlich beschädigt.
Schauen wir auf die FDP. Christian Lindner, der kann auch einen Erfolg verbuchen. Die FDP fliegt nicht aus dem Landtag. Die lag ja mal bei irgendwie 2% in den Umfragen. War das die Person Lindner, die da gepunktet hat?
Eindeutig. Der FDP-Wahlkampf war eine One-Man-Show. Der Mann hat leidenschaftlich, sehr eloquent seine liberalen Überzeugungen vertreten. Er hat die Partei sehr gut abgegrenzt gegen alle anderen und ihr damit Profil gegeben. Also das war eindeutig Lindner, der da oben ausgeschwungen hat. Das ist überhaupt keine Frage.
Die Frage nach der Koalition stellt sich, so wie es aussieht, nicht mehr. Das wird rot-grün reichen. Schauen wir noch auf die kleinen Parteien. Was machen eigentlich die Piraten?
Die Piraten machen, ich schaue die Tabellen der beiden Hochrechnungen, respektive eben erst Prognosen an, 8,0 und 7,5. Also die schaffen den Einzug in den Landtag auch relativ locker, allerdings mit etwas geringeren Zahlen als bei den letzten beiden Landtagswahlen. Da könnte sich ausgewirkt haben, dass sie in letzter Zeit halt doch ziemlich in die Kritik geraten sind, weil sie sich für politische Verantwortung bewerben, aber in vielen Punkten keine Programme haben, die tragen. Also es hat sich offenbar ein bisschen ausgewirkt, aber trotzdem, sie sind locker drin im Landtag.
Zittern musste ja auch die Linke, oder nicht auch, die Piraten haben nicht wirklich gezittert, aber die Linke musste zittern. Wie sieht's da aus?
Die schaffen es nicht. 2,5% sagt die eine Prognose, 3% die andere. Aber sie werden es nicht schaffen. Und das ist ein wichtiges Ergebnis. Die Linke war ja bisher die Partei, die der SPD vor allem auf der linken Seite im Nacken gelegen hat. Das hat sie sowohl in Ostdeutschen, in den neuen Bundesländern geschafft, wie auch im Westen. Speziell in NRW, Nordrhein-Westfalen, waren sie bisher recht stark. Das sind sie nicht mehr. Sie sind richtiggehend eingebrochen und haben jetzt das Problem, dass sie bald wieder nur als ostdeutsche Partei gelten werden.
Die Wahl in Nordrhein-Westfalen hat Ausstrahlungskraft nach Berlin, auch wenn dort erst im nächsten Jahr gewählt wird. Die CDU verliert zum x-ten Mal und nicht nur das, Sie sprachen ja von einem Debakel. Was heißt das alles jetzt für Kanzlerin Merkel?
Sie hat ein Riesenproblem jetzt. Sie ist ihrem Ziel im Bundesrat, also in der Ländervertretung, mit einem Sieg in Nordrhein-Westfalen wieder ein bisschen näher an eine Mehrheit heranzukommen, weit vorbeigesegelt. Sie selber, Angela Merkel, ist ja immer noch sehr beliebt im Gegensatz zu, und auch die CDU hat landesweit eigentlich relativ ansprechende Umfragewerte, aber die schaffen das nie in die Landtagswahlen umzusetzen. Frau Merkel war 9 Mal in Nordrhein-Westfalen, es hat alles nichts genützt. Die Koalition in Berlin ist noch schwächer als vorher schon. Also Frau Merkel steht schon vor neuen Problemen. Sie steht auf ziemlich wackeligem Grund.
Informationen und Einschätzungen von Kasper Selk direkt aus Berlin. Das waren erste Prognosen in dieser Stunde, kommen auch erste Hochrechnungen und die schauen wir dann in der Sendung um 19 Uhr an. Nordrhein-Westfalen hat also gewählt, hat diese Neuwahl nach nur 2 Jahren provoziert. In Griechenland dagegen tut Staatsoberhaupt Karolos Papoulias alles, um Neuwahlen zu verhindern. Und das ist nur möglich, wenn sich doch noch eine Regierungskoalition zusammenrauft. Zwar sind schon mehrere Versuche gescheitert, aber heute läuft noch ein allerletzter. Der Druck auf die Politiker ist also enorm groß. Heute sind jetzt diese letzten Gespräche. Ich fragte Werner van Gent in Athen, wo denn diese Gespräche stehen.
Also momentan sieht es so aus, dass der Staatspräsident Karolis Papoulias wird noch mit den Führern der kleineren Parteien sprechen, nachdem er am Mittag mit den Vorsitzenden der drei großen Parteien gesprochen hat. Und eventuell wird dann morgen das Gespräch noch weitergehen, aber das ist noch keineswegs sicher. Die allerwichtigste Frage, die noch unbeantwortet ist, ist die Frage, ob die kleine demokratische Linken, ob die mitmachen werden bei einer Regierung oder nicht. Und da hängt eigentlich alles davon ab.
Ganz Europa schaut gespannt nach Athen, wo es jetzt wirklich um sehr viel geht. Wie stark beschäftigt das die Griechen selbst?
Ja, die Griechen sind sehr stark damit beschäftigt. Zunächst einmal hat man gesehen, dass überhaupt die Idee, Wahlen in dieser Krise durchzuführen, dass das wirklich eine sehr schlechte Idee war. Und jetzt hat man also den Schlamassel und die einen sagen, wir müssen jetzt zu Neuwahlen gehen, damit es eine Klärung gibt. Und die anderen sagen, das müssen wir mit allen Mitteln verhindern.
Das Land steht am Abgrund. Hat das den Menschen denn die Hoffnung genommen oder hat es sie zynisch gemacht?
Nein, es gibt in dieser Frage zwei Gruppen von Griechen und Griechinnen. Die einen sagen, es wird schon gut kommen und es ist eigentlich ganz gut so gekommen, wie wir gewählt haben. Und die anderen sagen, das ist die reinste Katastrophe. Wir werden aus der Währung rausgeschmissen und wir werden zurück in 50er Jahren katapultiert. Also da sind zwei Meinungen, die sind diametral sich entgegengestellt. Und das ist eine Trennung, die eigentlich durch fast alle Parteien geht und die jetzt auch die Wählerschaft ungefähr 50-50 gespalten hat.
Aber es ist schon auch auffällig, immer öfter taucht jetzt das Austrittsszenario auf, Griechenland aus der Eurozone zurück zu den Drachmen. Ängstigt das die Leute auch ein Stück weit?
Zum Teil schon. Die Leute, die realistisch sich vorstellen können, was dann passiert, nämlich dass dann über Nacht das Land nicht mehr über Krediten verfügt, dass über Nacht das Land selber schauen muss, wie es über die Runden kommt und dass wirklich der Lebensstandard dann um die Hälfte zurückfallen wird. Die Leute, die das sehen, die haben natürlich sehr viel Angst und sind auch sehr böse und verängstigt. Und die anderen sagen, das ist alles nicht so schlimm. Also hier haben wir, wie gesagt, zwei Gruppen, die miteinander nicht mehr ins Gespräch kommen.
Werner van Gent aus Athen über die sparmüden Griechen. Sparunwillig, müsste man eigentlich sagen. Und der Zweifel an ihrer Vertragstreue, aber auch die neuen Töne aus Paris gegen den Fiskalpakt, haben Ausstrahlung bis an die Ränder Europas. Irland wird am 31. Mai über diesen Fiskalpakt abstimmen. Martin Aliot hat einen Zwischenbericht aus Dublin.
Die irischen Befürworter des Europäischen Vertrags für mehr Budgetdisziplin in der Eurozone, des sogenannten Fiskalpaktes, winken ziemlich schamlos mit dem Zaunpfahl. Wenn Irland die Ratifikation ablehne, werde es keinen Zugang mehr zu zusätzlichen Hilfsmitteln haben. Der Absturz Griechenlands ins Bodenlose dient dem irischen Vizepremierminister, dem Labour-Politiker Eamon Gilmore, als Anschauungsmaterial.
I think that is giving the people of this country a clear picture of what the future will look like if we go the other route.
Das biete ein Zukunftsszenario für Irland, falls es den Vertrag ablehne. Der Weg Griechenlands, also die teilweise Zahlungsunfähigkeit, werde ja von den irischen Vertragsgegnern empfohlen. Unter diesen Gegnern spielt die Sinn Féin-Partei die Hauptrolle. Ihr Fraktionschef im irischen Parlament, der Veteran Gerry Adams, versuchte es, ganz im Gegensatz zu seinen Gepflogenheiten, für einmal mit Humor.
It's like an extract from a Bram Stoker novel. They're all the time pointing out, we're going to fall off the end of the cliff, the world's going to end, it's going to be darkness and confusion.
Das höre sich doch an wie ein Auszug aus einem, im Übrigen vom Iren Bram Stoker verfassten Dracula-Roman. Absturz, Weltenende und immerwährende Finsternis.
Look, there's a movement across the European Union. We saw it in France, we're seeing it in Germany, we're seeing it in Greece, that people know you can't cut your way out of a recession.
In Frankreich, Deutschland und Griechenland kämen Bürger zur Einsicht, dass man sich nicht aus einer Rezession hinaussparen könne. So argumentieren Adams und andere Gegner gegen den Vertrag, indem sie auf die Entbehrungen der irischen Bürger und Bürgerinnen in mageren Zeiten verweisen. Vierstämmige Polizeipferde eskortieren eine Protestdemonstration entlang der Uferpromenade des Flusses Liffey in Dublin. Wir können nicht zahlen und werden nicht bezahlen, skandieren die Demonstranten. Es geht gegen die neue Haushaltsabgabe, eine Art von Herdsteuer in der Höhe von 100 Euro pro Jahr und Haus. Bisher gab es in Irland keine Vermögensbesteuerung und das Eigenheim ist den Iren heilig. Eine Demonstrantin mittleren Alters erklärt:
I'm here because I'm disgusted that we're having to pay household charges and all sorts of other cuts to bail out the Troika, to bail out the European banks. That's what it's about.
Die Haushaltsabgabe und alle anderen Kürzungen seien ja nur dazu da, die internationalen Gläubiger und die europäischen Banken schadlos zu halten. Der Zorn über die irischen Banken und die Sparmaßnahmen sitzt tief. Aber die Angst vor den Konsequenzen eines trotzigen Neins wiegt offenbar schwerer. Eine neue Meinungsumfrage hat den Befürwortern heute erstmals eine absolute Mehrheit der Stimmen in Aussicht gestellt. Bei früheren EU-Referenden, die schließlich in der Ablehnung endeten, hatten die Gegner zu diesem Zeitpunkt die Lücke zu schließen begonnen. Das scheint diesmal anders zu sein.
Syrien hat eine Woche voller Gewalt hinter sich. Der Schrecken sitzt tief über die verheerenden Selbstmordanschläge in der Hauptstadt Damaskus und in Aleppo. Und jetzt wächst auch die Angst, dass Syrien das gleiche Schicksal bevorsteht wie Irak, nämlich jahrelanger Terror und staatlicher Zerfall. Zu den Anschlägen hat sich gestern eine islamistische Terrorgruppe bekannt, die kaum einer kennt. Sie droht mit weiterer Gewalt. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
Al-Nusra-Front nennt sich die islamistische Terrorgruppe, die sich als Täterin der grausamen Anschläge in Damaskus outet. Ob ihr sogenanntes Bekennervideo echt ist, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, doch die Gruppe hat sich seit Januar bereits zu mehreren Anschlägen bekannt, die alle die Handschrift der Al-Qaida tragen, und zwar ihres irakischen Ablegers. Dass solche Dschihadisten nach Syrien eingedrungen sein könnten, ähnlich wie aus dem Libanon, wird seit langem vermutet. Auch vom britischen Sicherheitsexperten James Denslow vom Londoner King's College.
Syria has particularly porous borders with Lebanon and Iraq.
Syrien hat durchlässige Grenzen zum Irak und zum Libanon, sagt Denslow. Und die Extremisten, die so nach Syrien gelangten, seien sehr gut trainiert und ausgerüstet mit allem, was es für solche Anschläge brauche. Der ehemalige libanesische General Hisham Jaber teilt diese Einschätzung und glaubt, dass auch aus Libyen und aus dem Jemen Al-Qaida-nahe Extremisten nach Syrien gelangten.
We do estimate the number of those groups, but 800 or 1000.
Wir schätzen diese Zahl auf 800 bis 1000, sagt Hisham Jaber. Falls es sich im jüngsten Fall tatsächlich um irakische Qaida-Kämpfer handeln sollte, wäre ihre Absicht klar, die konfessionellen Gräben in Syrien so zu vertiefen, dass es das Land sprengt. Im Bekennervideo lautet denn auch eine entsprechende Botschaft an Assads Regime: Stoppt die Massaker an den Sunniten oder ihr werdet die Verantwortung für die Sünden der Alawiten tragen. Die US-Regierung und ausdrücklich auch Verteidigungsminister Leon Panetta räumen unterdessen ebenfalls ein, dass Al-Qaida in Syrien aktiv sei. Die amerikanischen Geheimdienste verfügten über entsprechende Hinweise, sagt Panetta.
We do have intelligence that indicates that there is an Al-Qaida presence in Syria.
Der libanesische General Jaber glaubt, es bleibe nicht mehr viel Zeit, um das Schlimmste zu verhindern.
All insurgents, everybody knows that in Syria, even the Syrian Free Army or even those extremistic, every one gunman in Syria, there is a side behind.
Jeder Bewaffnete in Syrien habe einen Sponsor hinter sich, wäre unterstützt und finanziert von dieser oder jener Seite, sagt Jaber. Nur wenn diese Kanäle unterbunden würden, wäre eine Umkehr noch möglich. Vom Vorwurf der Opposition, das Regime selber zünde die Bomben, um die Aufständischen zu diffamieren, hält Jaber nichts.
The government in Syria doesn't have any interest to show that it lost the control.
Das Regime wolle keineswegs erscheinen, als ob es die Kontrolle über das Land verloren habe, glaubt der ehemalige General. Das Chaos zu vergrößern sei absolut nicht in seinem Interesse. Es habe bereits genug Probleme.
In die USA. Der Republikaner Mitt Romney ist im Wahlkampf und da zählt jede Stimme, vor allem auch die der christlich-konservativen und evangelikalen Wählerinnen. Sie teilen zwar seine konservativen Werte, aber dass Romney Mormone ist, das ist für strenggläubige Christen ein Problem. Gestern versuchte Romney bei genau diesem Wählersegment zu punkten an einer konservativ-christlichen Universität in Virginia. Bert Soltermann war dabei.
An der Liberty University hat alles seine Ordnung. Zuerst kommen Gott, Gebet und ein Geistlicher.
And Father, we thank you for all you've done. We thank you for buildings, We thank you for property, we thank you for equipment, we thank you for many things, Lord.
Erst dann kommt das Land und der obligate Treueschwur auf die US-Flagge.
I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation.
Es ist morgen auf dem Campus der größten christlichen Privatuniversität der Welt, an der Tabak und Alkohol verboten sind und im Biologieunterricht die Evolutionstheorie hinterfragt wird. 6.000 Studenten sind in Robe und mit Hut ins Footballstadion gekommen, bejubelt von den stolzen Eltern und haben auf dem Rasen Platz genommen für eine Abschlussfeier, an der Gott allgegenwärtig ist.
Yes, give Jesus Christ a hand. He certainly deserves it.
Die Leute sollen Jesus zuklatschen, er verdiene es, ruft ein Redner. Applaus bekommt auch der Hauptredner, Mitt Romney, Republikaner und Anwärter fürs Präsidentschaftsamt. Der Mormone will seinen Auftritt nutzen, um auch im evangelikalen Lager möglichst viele Stimmen abzuholen. Seine Botschaft, Arbeit und Familie und Glaube seien die Grundpfeiler der amerikanischen Gesellschaft. Und immer habe diese Nation Gott vertraut, nicht den Menschen.
But from the beginning, this nation has trusted in God, not man.
Seinen persönlichen Glauben erwähnt Romney mit keiner Silbe. Dafür betont er seine Ablehnung der gleichgeschlechtlichen Ehe, für die sich Präsident Obama diese Woche stark gemacht hat. Er schafft dies, ohne dabei das Wort homosexuell zu gebrauchen.
Marriage is a relationship between one man and one woman.
Die Ehe sei die Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau, sagt er. Es ist eine solide, brave Rede, in welcher Romney heikle Themen geschickt umschifft. Das Publikum bedankt sich mit freundlichem Applaus und die Leitung der Universität versucht, das Mormonentum von Mitt Romney zu neutralisieren, indem der Rektor daran erinnert, dass man im Herbst einen Präsidenten zu wählen habe und keinen Priester. Ist das genug, um die Skepsis zum Verschwinden zu bringen? Kleine Umfrage im Publikum.
I didn't see him as a Mormon, but as a Christian. And for a long time, I think ignorance is what separates us.
Für mich ist er kein Mormone, sondern ein Christ, meint eine Frau. Seit langem schon bringe Nichtwissen die Menschen auseinander.
No, I just don't care much about him as far as the office part. Not as a man, but his office part. I just probably won't vote for him.
Romney sei sicher als Mensch in Ordnung, erklärt ein älterer Herr, aber nicht als Präsident. Somit werde er im Herbst einfach nicht wählen gehen.
That doesn't bother me. I mean, I'm a Christian, I'm not a Mormon, but I think he holds Christian values that we Christian people can honor and work with him on.
Der Glaube Romneys spiele für ihn keine Rolle, sagt ein jüngerer Mann. Romney habe christliche Werte, mit ihm könne man als Christ zusammenarbeiten. Es sieht so aus, als ob Mitt Romney durchaus einige zusätzliche evangelikale Stimmen gewonnen hat, obwohl nicht alle der Befragten seinen Namen auf den Wahlzettel schreiben wollen.
Das war USA-Korrespondent Beat Soltermann aus Virginia. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Judith Huber, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.